Sali, ja, danke, dass du für das Interview zugesehen hast. Würdest du dich mal kurz vorstellen, wer du bist und was du alles so machst?
Hallo Jan, danke für die Einladung. Ich bin Ea. Ich mache beruflich einen Studiengang, den ich leite an der Uni Bern und Uni Freiburg, wo eine Weiterbildung ist für PsychologInnen, die eine Weiterbildung machen im Bereich Laufbahnberatung oder Personalentwicklung. Und neben dem, dass ich das koordinieren und leite, habe ich noch ein eigenes Büro und mache Laufbahnberatungen für Einzelpersonen, mache Workshops, mache Kurse für irgendwelche Anbietende, wo ich einzelne Kurse mache, mache, ich weiß auch nicht, einen Podcast habe ich als letztes gefunden, wäre jetzt auch noch eine gute Idee, das müssen wir dringend mal haben. Habe ich dich ja schon mal eingeladen. Wird irgendwann dann auch mal noch erscheinen. Ansonsten habe ich einen grossen Garten mit Freunden zusammen, koche sehr gerne mit so Gastro-Projekt-Sachen. Ja, ich glaube, ich könnte noch eine halbe Stunde weitermachen, aber du musst irgendwie mal sagen,
Nein,
was dich interessiert.
Du, mich interessiert alles. Und ich habe dich auch eingeladen. Vielleicht schlüsseln wir ja das auf mit der nächsten
Ist gut.
Frage. Was hat dich fasziniert, ein Psychologiestudium zu machen?
Ich interessiere mich für Menschen und ich glaube, ein von den wichtigsten Treiber für mich, das Psychologiestudium zu machen, war, besser zu verstehen, warum Leute so sind, wie sie sind.
Und kannst du das jetzt?
Nein. Aber auf einem professionellen Niveau nicht.
Was ist denn für dich Psychologie? Also, wir haben jetzt über Faszination und warum, aber
Ja.
was ist sie jetzt?
Also, grundsätzlich ist es eine Wissenschaft, die probiert herauszufinden, wie Menschen sind und was es für Bedingungen gibt, warum die Menschen so sind oder anders sind und warum sich Menschen in einem Kontext X so verhalten, wie sie sich verhalten oder in einem Kontext Y anders verhalten. Das ist eigentlich nur Psychologie. Mehr ist es wie eigentlich nicht. Nachher kann man dann noch weitergehen und sagen, ja, wenn du eine Therapie-Weiterbildung machst, dann willst du ja das Verhalten verändern in einer Art und Weise, weil irgendwelche Schwierigkeiten bestehen für die einzelne Person. Oder wenn Beratungsweiterbildung machst, wie ich es gemacht habe, dann hast du irgendwann herausgefunden, dass das Berufsthema mega spannend ist und findest, ja, es wäre eigentlich noch gut, wir könnten über solche Sachen mit Leuten reden. So.
Wie stark sind die gesellschaftlichen Normen für die Psyche vom Mensch ein Indikator?
Ein Indikator für was?
Dass ich, also ich muss anders sagen, wie stark sind gesellschaftliche Normen, die sich auf die Psyche vom Mensch auswirken? Oder ist es weit
Nein,
ausgefasst?
es ist eine gute Frage, aber ich glaube, für das müsstest du, um das zu kontrollieren, müsstest du zwei Stichproben haben und eine Stichprobe müsste aufwachsen in einer Gesellschaft, wo es keine Normen gibt. Und ich glaube, das schaffen wir wie nicht.
Oder
Darum.
anders gefragt, wie stark ist Psyche dazu, also ist ein Indikator, dass man so Normen hat, wie man sie hat?
Das kann ich, glaube ich, auch nicht beantworten. Ich glaube, Normen und Psyche von der einzelnen Person, wie es einem psychisch geht, das hat eine starke Interaktion und da findet immer wieder ein Abgleich statt. Und wenn sich zum Beispiel Leute in einer sehr engen Korsett heisst das Wort, in einem sehr engen Normenkorsett müssen bewegen, hat das natürlich einen Einfluss. Das sind Leute, die anders nur schon können denken, weil sie ja anders aufgewachsen sind. Aber ich glaube nicht, dass man könnte sagen, wenn man irgendwo, ja, welcher genau der Einfluss ist und sagt, ja, also die Normen haben 40% Einfluss drauf oder
Auf
50%
Psyche.
Einfluss auf Psyche oder so. Ich glaube, das ist schwierig zu beantworten.
Ja, ich denke, ich frage mal und
Ja.
schaue, was ich bekomme. Aber was sind denn die Indikatoren für eine Psyche, die dann auch vielleicht durch eine Psychologin vielleicht aufgeschafft wird? Oder ja, was muss ich mir unter einer Psyche vorstellen? Fangen wir mal bei AA. So.
Auch das ist nicht so eine einfache Frage.
Ja, ich schon. Ich habe gewusst, dass ich heute die ganz grossen Fragen habe.
Genau. Also, man probiert sehr viel an dieser Dichotomie festzumachen von Psyche und Körper.
Okay.
Und sagen, ja, es gibt auf der einen Seite den Körper des Menschen, wo Gliedmassen sind, wo Funktionen sind, so. Und auf der anderen Seite die Psyche, wo wir alle nicht so genau wissen, was es heisst.
Was es ist. Und,
ob die Dichotomie wirklich etwas ist, wo man wirklich kann sagen, dass das existiert, da streitet man sich ja auch sehr lange drüber. Und wenn man dann anfängt, über psychosomatische Sachen reden, dann merkt man, dass die beiden Sachen nicht unabhängig voneinander sind. Zudem ja meine Psyche wahrscheinlich nicht kann bestehen, wenn mein Körper nicht besteht.
Es ist so ein Wechselbad,
genau,
oder?
Genau. Also insofern, aber man kann auch sagen, Psyche oder ist wie so ein das Allumfassende, wer du als Person bist, also deine Charaktereigenschaften, was für dich wichtige Sachen sind, deine Motive, deine Haltungen, das ist eigentlich das, was unter Psyche läuft.
Wie stark hängt da die Wahrnehmung ab? Oder wie stark macht Wahrnehmung auch Psyche? Weil das sehe ich ja immer wieder, dass etwas passiert und alle haben eine andere Wahrnehmung auf das, was passiert. Wird wahrscheinlich auch ein Indikator sein auf die Psyche von jedem einzelnen Menschen, weil sie es anders aufnimmt. Oder sehe ich das falsch?
Nein, absolut. Das ist absolut so. Und das ist, da gibt es so spannende Experimente.
Erzähl mir
von wo man so, wo man so Wahrnehmung von Leuten probiert hat herauszufinden, wie das funktioniert.
Ja.
Und das ist etwas, was in der Psychologie meistens gemacht wird. Man muss ja irgendwie dieser Wahrheit näher kommen und durch das, oder wie man das machen möchte, ist, indem man gewisse Experimente durchführt und herausfindet, aha, das funktioniert so oder es funktioniert anders. Und gerade bei Wahrnehmung gibt es einfach sehr lustige Sachen. Also zum Beispiel, dass man verschiedenste Leute in einen Raum setzt, so 7 oder 8 Personen, die sind so aufgereiht nacheinander und sie haben vorne dran so jemanden wie eine Lehrperson oder so, die so unterschiedlich lange Stöckchen hat.
Ja.
Und die Person, jeweils eine nach der anderen, fragt, das Stöckchen, ist jetzt das länger oder kürzer als das vorherige, das ich gezeigt habe? Und dann können die Leute sagen, ja, das ist länger, das ist kürzer, das ist länger, das ist kürzer. Jetzt macht man da eine gemeine Sache dazu. Man tut 7 Leute in den Raum setzen und tut 6 instruieren als Schauspieler. Und sagt denen, ja, wenn ich das kürzer Stöckchen zeige, dann sagen die, es ist länger. Und dann setzt man die 6 Schauspieler an und als 7. Person, die Person, die keine Ahnung hat. Und dann sagen 6 Leute vor dir, das Stöckchen ist länger. Und du bist dort und denkst, nein, es ist doch kürzer. Bis dann die Person wirklich drankommt,
und
traut sie ihrer eigenen Wahrnehmung ja nicht mehr.
Ah, okay. Und dann wegen Gruppendruck.
Ja, und dann ist die Frage, gibt es unterschiedliche Reaktionen. Es gibt Leute, die dann sagen, ich bin total verunsichert, weil ich glaube, das ist kürzer. Und die anderen sagen, es ist länger. Dann gibt es Leute, die dann hinwählen und sagen, länger.
Einfach
weil sie völlig verunsichert sind oder so. Oder es gibt ein anderes Experiment, wo sie, also, das ist so, wenn es um Unfälle geht, Leute ein Video zeigt, wo man sieht, wie ein Auto nachher reinputscht in etwas anderes und etwas kaputt macht. Und dann hat man die Leute befragt, die das Video gesehen haben, was haben sie gesehen, was denken sie, wie schnell ist das Auto gewesen, wo der Unfall passiert ist. Und da sieht man auch, es gibt unterschiedliche Reaktionen, die die Leute sagen, wie schnell das Auto war, je nachdem, wie man die Frage stellt. Wenn man die Frage stellt, ja, was glauben sie, wie schnell ist das Auto gewesen, wo das ins andere Auto geknallt ist, dann sagen die Leute eine höhere Anzahl km/h, die sie sich vorstellen, als wenn man bei der Frage stellt, sagt, was glauben sie, wie schnell ist das Auto gewesen, wo ins andere Auto reingerollt ist, zum Beispiel.
Ja.
Und dann merkt man, aha, Wahrnehmung ist nicht so etwas Neutrales.
Sondern es ist sehr sprachlich.
Es ist sehr abhängig von deiner Verarbeitung, von der Interaktion mit deiner Umwelt. Und weil wir ja so viele Sinne haben, die gleichzeitig so viele Sachen wahrnehmen, muss man ja immer, das Hirn macht immer irgendeinen Selektionsprozess, welche von diesen Sachen jetzt gerade im Moment wichtig sind zum Wahrnehmen. Und darum ist Wahrnehmung nicht etwas Absolutes.
Sondern sehr individuell.
Sehr individuell und sehr relativ und abhängig davon, was sonst noch so passiert rundherum.
und aus welchem Erfahrungsschatz ich auch gewisses selektionieren.
Oder? Absolut, ja, genau.
Spannend, spannend. Warum, also, es gibt ja gesellschaftliche Normen.
Ja.
Warum gibt es die?
Auch eine gute Frage. Weil gesellschaftliche Normen das Leben einfacher machen bis zu einem gewissen Punkt.
Ja, ich sehe den Punkt. Aber.
Also ich kann das noch ein bisschen ausführen, aber wenn ich weiss, das ist ein Mensch und mit einem Mensch geht man so um, dann muss ich nicht jedes Mal, wenn ich einen Mensch treffe, überlegen, okay, was ist das, was mache ich mit dem, oh mein Gott.
Aber es wäre manchmal besser, man würde
es. Absolut, absolut.
Aber ist das aus dem Überlebensgefühl heraus?
Ja,
aus der Sicherheit?
Ja, ganz sicher. Weil, also, wenn du willst zurückgehen und sagen, keine Ahnung, wo wir noch Höhlenbewohner waren, haben wir nicht jedes Mal neu überlegen, was wir machen, wenn wir ein Mammut treffen. Sondern wir mussten uns irgendwann mal einigen.
Das
Mammut! Ja. Gehen wir wieder ein. Oder wir schauen, wie viele Leute wir sind und wir es können erlegen. Aber es gibt wie so...
Ist das aus dem Urtrieb raus, dass man wie mit Schubladen im Kopf auf...
Höchstwahrscheinlich. Also, ich wüsste keine bessere Erklärung bis jetzt.
Und wie ist es denn... Wie bringt jemand an, aus dem rauszukommen? Ja. Das ist ja sehr, sehr in einem drin, rein von der Natürlichen. Aber wieso bringt man es dann an, dass man manchmal die Schublade rausreißt und dann ich tue meinen Chip neu laden? Was passiert bei einem Menschen, der das macht?
Der erste Schritt ist einmal zu merken, dass man die Schublade hat.
Ja, Sichtbarkeit.
Genau, an dem scheitert es meistens schon. Beziehungsweise das eigene Bewusstsein dafür, dass man ja die Schublade hat. Man kann nur so selber von sich das Gefühl haben, man sei aufgeklärt und weiss nicht was. Man hat trotzdem Schubladen. Man geht mit irgendwelchen Schubladen durch die Welt, weil man die erlernt hat, weil man in einer Gesellschaft gross geworden ist, wo es Schubladen gibt. Und weil sie eben im Alltag durchaus praktisch sind. Der erste Schritt ist mal zu merken, ich habe die Schublade und sie dann mal genauer anzuschauen. Und sagen, ja, gefällt die mir. Finde ich die gut. Und vielleicht stelle ich fest, hey, das ist eine Schublade, die ist eigentlich gar nicht mal so toll. Und eigentlich sollte man die dringend mal überarbeiten und dringend mal aussortieren. Und dann fängt die Arbeit an, sich mal zu überlegen, ja, was müsste denn passieren? Wie könnte ich das angehen? Was behalte ich von dem? Was behalte ich von dem nicht? Und das ist einfach viel Reflexionsprozess, der da muss gehen. Und das kann passieren, indem man sich Sachen selber überlegt. Es kann passieren, indem man Sachen liest und merkt, ah, stimmt, da hat mir jetzt jemand die Augen aufgemacht. Also es kann passieren, indem man mit Leuten ins Gespräch kommt, indem man von Leuten hört, indem man, keine Ahnung, einen Kinofilm schaut und feststellt, wow, da kommen ja Konzepte auf und andere Ideen, wie man gewisse Sachen kann leben kann, die wir vorher nicht bewusst waren.
Andere Wahrnehmungen.
Genau, genau. Und eben, irgendwie andere Wahrnehmungen wahrzunehmen, ist wie das beste Mittel, um die eigenen Sachen zu reflektieren. Und ob jetzt das via Film, via Gespräch, via Buch, via weiss nicht was ist, das ist in dem Sinne nicht so mega wichtig. Wichtig ist einfach, dass man anfängt und sich bewusst ist und zwischendrin mal sagt, hey, ich muss mal gewisse Sachen anschauen. Lohnt sich das, so durchs Leben zu gehen? Finde ich das überhaupt richtig? Ist es überhaupt wichtig?
Ich merke bei dieser Arbeit, Reflexionsarbeit und auch die Bilder, die loszulassen, hat auch immer wieder etwas mit Angst zu tun. Was passiert, wenn ich die loslasse?
Es könnte ja sein, dass man nachher umeiert.
Genau.
Genau.
Aber ist das auch aus dem Urtrieb, dass man die, also, dass man die Bilder hat, hat ja auch einem das Überleben gesichert. Und wenn ich jetzt die loslasse, muss ich mich selber und mein ganzes Leben und vielleicht auch meinen Lebensstandard überdenken. Und das macht es dann schon schwierig? Oder gibt es dann einen anderen Komponente?
Also einerseits das macht es schwierig und andererseits einfach allein Zeit. Also wenn ich 35 Jahre lang gelebt habe,
ja,
mit einer Ding,
oder?
dann ist das relativ safe in mir drin. Und wenn ich heute entscheide, dass das ab jetzt muss anders sein muss, dann dauert es wahrscheinlich schon auch noch einen Moment, bis ich das wirklich überwunden habe und wieder etwas Neues gefunden habe und mit dem sicher bin, wie das passiert. Und viele Leute sind dort einerseits ängstlich, etwas, was man kennt, aufzugeben. Ich glaube, das kennt man bei allem anderen auch manchmal, wenn man irgendwie muss zügeln und denkt, oh mein Gott, wie ist es am neuen Ort? Oder wenn man einen neuen Job anfängt oder so. So ist das mit solchen Sachen genauso. Und das andere ist wirklich die Zeit, und das finde ich, das wird sehr oft, vergisst man das ein bisschen, und sehr oft ist man, je nachdem, wenn man selber so eine Schublade festgestellt hat, dass man die hat und man sie eigentlich loswerden will, merkt man selber ja auch, dass man mit dem ein bisschen ungeduldig ist und denkt so, hey, jetzt habe ich es doch eigentlich, weiss ich schon seit einem halben Jahr, jetzt gehe ich trotzdem wieder rein und trampe trotzdem wieder, das kann doch nicht sein. Aber ich meine, ja, also wenn du seit einem halben Jahr dran bist und vor 35 Jahren etwas anderes gelernt hast,
ja, und wie soll ich jetzt so sagen, du kannst ja schon die obere Schublade einmal schon wieder haben. In dieser Schublade könnte es aber noch kleinere Schubladen haben, die die grosse Schublade zu der grossen Schublade ja, gemacht hat. Also, genau. Das merke ich oft, auch wenn ich denke, ich habe über meine Behinderung safe alles aufgearbeitet, dann trampe ich irgendwie an eine Situation an, wo ich genau wieder über meine Behinderung mich definiere, obwohl ich das eigentlich 90% lang nicht mache, aber genau dann mache ich es, und das sind wir wieder im Ausgangspunkt, oder? Dass irgendwo gleich die Oberschublade gleich noch irgendwo existent ist.
Ja, und also auch logischerweise existent ist, weil so schnell wird mir das einfach nicht los.
Ist denn Neugier etwas, das dann die Schublade irgendwo durch erzeugt, aber auch wieder lähmt? Weil Kinder haben ja die Schublade so fix noch nicht drin, weil sie ja neugierig sind. Aber irgendwie im Neugierungsprozess erschafft man ja gleich wieder Schublade.
Ich glaube, da kommt es extrem darauf ab, was denn die Kinder, wenn sie noch, also dann haben sie ja noch nicht so viele Erfahrungen gemacht mit den Normen von der Gesellschaft. Und dann kommt es darauf ab, was für Erfahrungen das man macht.
Ja, und aus dem heraus konstruiert sich eine Schublade.
Entwickelt man sich selber deine Fabrik, Schublade. Genau. Genau.
Wie muss ich mir deine Arbeit vorstellen als Laufbahnpsychologin? Was machst du genau?
Kommt ganz darauf ab, an was ich gerade dran bin. Wenn es um ein 1:1
ja.
Beratungsgespräch macht. Das ist, ich finde, das ist so der Kern von meiner Arbeit oder das, wo ich am meisten auch Erfahrung drin habe und wo ich, keine Ahnung, ich muss mal ausrechnen, mit wie vielen Leuten ich schon Gespräche geführt habe.
Ja, wahrscheinlich, spannend.
Wahrscheinlich sind es schon deutlich mehr als 1000 gewesen. ich habe schon fast 10 Jahre in diesem Feld gearbeitet.
Pro Jahr etwa 100.
Ja, nein, das habe ich auch kurz probiert zu überschlagen, aber das müsste mehr gewesen sein.
Ja, anyway.
Ja, wie auch immer. Das 1:1 Gespräch mit dem Gegenüber ist so der Kern von dieser Beratungstätigkeit, die ich eigentlich mache. Und das ist immer davon abhängig, was die andere Person vis-à-vis sucht und möchte. Die Leute kommen zu mir, weil sie irgendwelche Fragen haben. Ihre Karriere, ihre Laufbahn, ihre Berufswahl, ihre Studienwahl, weil sie irgendwo unsicher sind oder irgendwo auf ein Hindernis stoßen oder irgendwo gerne mit einer externen Person nochmal möchten Sachen überdenken oder irgendwelche Denkanstöße brauchen, wo sie sich selber nicht geben können oder wo sie zum Beispiel irgendwie sagen, ja, meine Familie und meine Freunde sind schon super gut, um über so Sachen zu reden, aber die haben nächste, ein Bild ja. von mir.
Genau, und dann sind wir wieder bei der Schublade. Oder?
Genau. Und die wissen vielleicht oder haben das Gefühl davon, weil sie finden, ja, das würde doch noch zu dir passen oder das könntest du doch noch machen oder so. Und ich verstehe mich als neutrale Person dem gegenüber. Ich habe noch kein Bild, ich kenne die Person noch nicht. Ich weiß
noch
nicht.
Gar keine Schublade. Hast du das wirklich fertig gebracht?
Ich glaube nicht.
Eben, darum.
Das glaube ich nicht, aber,
hey, aber meine, das ist spannend.
Idee ist, meine Idee ist, ich weiss im Normalfall von den Leuten eigentlich nur Namen. Wenn es gut läuft, weiss ich nur, wie alt sie sind und vielleicht weiss ich etwas darüber, was sie vorher gemacht haben.
Und mit welcher Intention sie vielleicht zu dir kommen,
genau.
Wenn überhaupt.
Genau. Und nachher, das ist so das erste Ding, und nachher tue ich mit jetzt immer mit den Leuten wie so ein Vorgespräch führen am Telefon.
Okay.
Wo es darum geht, einmal eine Viertelstunde miteinander zu reden, um herauszufinden, ob ich überhaupt die richtige Person bin, die da einen Schritt weiterhelfen kann, oder ob ich muss sagen, das ist eigentlich überhaupt nicht mein Thema oder nicht mein Feld. Oder, ja, das kommt vor. Selten, aber es kommt vor. Aber dann kann man in einem Vorgespräch mal so ein bisschen herausfinden, was sucht die Person, um was geht es ungefähr. Und dann habe ich ein kleines Bild und habe herausgefunden, in meinen vielen Jahren, wenn man zu fest dann schon eine Idee hat,
ja, das ist nie gut.
Dann kann man ganz sicher sein, dass es komplett anders rauskommt. Ich habe am Anfang meiner Tätigkeit mega oft Sachen vorbereitet, irgendwelche Sachen recherchiert, noch extra mal nachgeschaut, wie sieht denn das noch genau aus, wie funktioniert das noch genau, weil ich dachte, ja, bei dem Fall geht es sicher um das und das. Mhm. Und dann kommen die Leute und dann redet man und nach 20 Minuten stellt man fest, wir sind ganz neu anders gelandet. Und was nachher passiert, ist eigentlich, dass wir ein Gespräch miteinander führen und der erste Teil des Gesprächs geht wirklich zuerst einmal darum, herauszufinden, was müssen wir am Schluss von dem Gespräch gemacht haben, damit die Person, die vis-à-vis sitzt, findet, jetzt hat es sich gelohnt,
dass wir das Gespräch führen. Und das muss man schon am Anfang wissen?
Ja, also gibt es meistens noch im Verlauf des Gesprächs andere Themen, die aufkommen oder neue Ziele, okay, die aufkommen. Ja. Aber am Anfang geht es mir zuerst wirklich darum, herauszufinden, ja, also, du kommst ja mit einer Erwartung zu mir und ich muss wissen, was das für eine Erwartung ist, sonst kann ich sie ja nicht einmal im Ansatz erfüllen. Ja. So. Und dann klären wir mal, wie das aussieht. Und dann gibt es je nachdem, manchmal sind es Informationen, die ich vermitteln kann, manchmal sind es Umgehensweisen mit etwas, manchmal ist es eine Reflexion über irgendwie. Es ist einfach immer das
oder
Thema.
Oder eine Beobachtung.
Oder eine Beobachtung, etwas, das ich von außen jemandem kann spiegeln kann, das die Person selber nicht gemerkt hat. Oder wie auch immer, das Themengebiet und der Themenkreis, wo sich das darum dreht, ist einfach immer berufliche Themen, Laufbahnthemen, Settings. In Abgrenzung dazu, was zum Beispiel therapeutische Themen wären oder irgendwelche andere Sachen. So.
Kannst du gut zuhören oder hast du dir das müssen durch deinen Job auch aneignen?
Ich glaube, ich kann schon vor dem gut können zuhören. Ich bin aber sicher durch meinen Job noch sensibler geworden.
Warum können das viele Menschen nicht mehr? Das Ende nur noch.
Ich glaube, das ist nicht es nicht mehr. Ich glaube, das war immer schon so.
Das nur noch sein.
Ich weiß es nicht.
Ist das auch wieder die Unsicherheit? Dass, also, wenn ich mal zuhöre, dann könnte ja etwas passieren, wo mein Leben ja wieder unsicher machen könnte. Darum bin ich in Dur-Sendungen. Oder ist das einfach, weil man durchbeschallt wird? Man von selber beschallen.
Also ich glaube, der eine Punkt, den du vorher gesagt hast, finde ich, ist sicher auch ein Thema. Wenn man unsicher ist oder nicht recht weiss, dass man dann einfach so die Sache an sich reisst und sendet, dann muss man nicht irgendwie zuhören. Dann hat man eine bessere Kontrolle über die Situation, ist sicher ein Punkt. Ich glaube aber schon, dass in unserer Gesellschaft, so wie wir heute leben, sehr viele Leute zu wenig können gehört werden. Und darum probiert es senden.
Spannend, weil eigentlich haben wir ja genug Tools, um gehört zu werden. Aber ist es die Überreizung der Tools, dass man gar nicht mehr weiss, wie man sich Gehör auch vielleicht verschafft?
Vielleicht, aber also, manchmal auch im persönlichen Kontakt. Leute, die vielleicht gar nicht so richtig wissen, wie kann ich mal mit anderen Leuten darüber reden, zum Beispiel, wie es mir wirklich geht und was ich wirklich empfinde. Und dann redet man halt ganz abends über irgendwelche Themen, die gar nicht so relevant sind. Dabei würde mir eigentlich sehr gerne mal gehört werden.
Ja, oder ich auch immer wieder feststelle, auch in Gesellschaft kann man einsam sein. Ja. Und dann frage ich mich aber, was... dann ist es ja auch nicht der richtige Weg, sich in die Gesellschaft zu begeben, wenn ich mich gleich einsam fühle. Dann liegt es aber auch nicht an der gesellschaftlichen Dings, sondern dann muss ich mir wahrscheinlich den Wert geben, will auch zu hören, es wert? Oder an was liegt es denn, dass man in Gesellschaft gleich einsam kann sein kann?
Ich glaube, das sind zwei Faktoren, okay, mega entscheidend. Das eine ist, das dann auch können. Also nicht nur wollen gehört zu werden, sondern das auch so zu machen, dass man das kann. Also dass man kann zum Beispiel über seine eigenen Gefühle reden. Das ist etwas, wo nicht vielen Leuten mega einfach fällt. Und der andere Faktor habe ich vergessen.
Ich mache nicht viel cool.
Vielleicht kommen wir nachher noch in den Sinn. Dann habe ich so ganz clever zwei Sachen erzählen.
Ja, du, alles gut. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich will noch über das Thema reden, was ich immer mehr merke, desto mehr, dass ich auch mit mir arbeite. Weil ich verbringe auch Zeit mit mir am meisten. Darum arbeite ich mit mir auch am meisten. Es fehlt, glaube ich, auch viel an der Eigenliebe.
Ja. Unterschiede gerade.
Aber es ist auch für mich schwierig zu sagen, wie ich zu meiner Eigenliebe gekommen bin. Das ist, glaube ich, auch immer wieder sich selber herauszufordern wollen und auch sich gut zu tun wollen, indem dass man sich halt auch immer wieder challenged. Irgendwo durch ist das nur lieb sein mit sich und nichts wollen zu fordern und zu sagen, ich bin einfach lieb mit mir. Ist es, glaube ich, auch nicht. Das ist, glaube ich, ein Mix von allem, wo dann die Eigenliebe absteckt. Oder was ist deine Erfahrung, Thema Eigenliebe? Und wie kann man sie steigern? Mm. Subjektiv, weißt du?
Also, ja, ja. Also, meine Wahrnehmung ist bei vielen Menschen, dass sie meistens sehr viel kritischer mit sich selber umgehen, als die Leute von außen würden ihnen zuschreiben. Weil vielleicht ihre innere Stimme ihnen sagt, dass sie nicht genug gut sind oder nicht genug bla, irgendwie ja. So. Also ich glaube, das ist etwas, wo mega viel passiert, dass quasi du in dir Stimmen hast, die dir erzählen, dass du nicht genügst und nicht genug dich bemüht hast, nicht genug schlau bist, nicht genug... was auch immer also all diese Faktoren sind. Und wenn man solche quasi gemeine Stimmen in sich drin hat, ist natürlich eine mega gute Möglichkeit, einfach nicht hinzuhören, indem man Medien konsumiert und irgendwie so, weil dann ist man abgelenkt und dann hört man das nicht so. Insofern, die Eigenliebe stärken kann man natürlich, indem man überhaupt mal anlässt und sich mal zulässt und mal sich überlegt, ja, stimmt denn das wirklich? Und was kann ich denn jetzt dazu sagen? Also wenn ich jetzt mal probiere, das von außen zu betrachten oder rational anzuschauen oder wenn ich merke, dass ich mich selber immer sehr fest innerlich fertig mache und trotzdem ein grosses soziales Umfeld habe, kann ich ja vielleicht mal meine Freunde fragen, warum sie sich denn überhaupt mit mir abgeben, wenn ich ja selber das Gefühl habe, dass ich der absolut grösste Jolie auf dieser Welt bin. Und dann stellst du vielleicht fest, ja, aber ich finde, das oder das ist eine Qualität an mir, wo mir nicht so bewusst war. Und das hilft dann schon auch. Aber ich bin schon bei dir. Also so, dass nur ich bin der Tollste und der Beste und Allertollste, das bringt einem nicht vorwärts im Leben, aber gleichzeitig nur, dass ich bin der Allerletzte, bringt einem halt eben auch nicht vorwärts im Leben, oder?
Und auch sich also schonen, wenn es wirklich nicht mehr anders geht, ja. Aber sich nur schonen und nur in seiner Komfortzone zu bewegen, habe ich eben auch schon gemerkt, macht auch nicht glücklich. Also Komfortzone immer mal wieder dehnen. Und genau. Auch wenn man Angst hat, weil das
gehört dazu, weil sonst wäre es ja noch Komfortzone.
Das Thema haben wir ja vorher schon, das ist in uns drin, im Urinstinkt. Aber ich glaube, wenn man das geschafft hat, nur über seinen eigenen Schatten, der manchmal gross ist, kann springen, auch wenn es ganz kleine Moves sind, fördert die Eigenliebe und die Komfortzone wird grösser.
Absolut. Und das Schöne ist ja, wenn man den Schritt mal macht, so eine Zeche aus der Komfortzone streckt.
Und merkt, man stirbt nicht.
Ja, dann merkt man, hey, warte mal schnell, das ist ja gar nicht so tragisch, man könnte mal noch einen Schritt weitergehen. Und das andere Schöne ist, die Komfortzone ist ja weiterhin da. Also wenn ich merke, dass mir da total zu viel Unsicherheit ist, dann kann ich einfach wieder einen Schritt zurück. Dann kann ich es später noch mal probieren.
Ja, und was mir halt geholfen hat, ist die Auseinandersetzung mit Sterblichkeit. Weil ja. Die ist.
Die ist.
Die wird. irgendwann. Und das hat mir extrem geholfen. Die Zeit da ist uns nur geschenkt. Darum kann man es auch, auch mit Lust, auch manchmal auch der Frust gehört zur Lust dazu, gleich auch zu schätzen, was man hat. Weil wenn du plötzlich mit dem konfrontiert wirst, dass es plötzlich heisst, sie 50-50, ob sie noch überlebt oder nicht, dann fährt sich dann schon viel auch über die Angst. Und gleich ist es sehr, sehr perfid. Auch wenn das alles überstanden ist und du weißt, wie viel das es braucht, dass es wirklich kritisch ist. Der Alltag ist eben schon ziemlich fies, um sich wieder Gedanken zu machen und über die Normen sich aufzuregen. Und dann muss ich manchmal the big picture vorholen und sagen, ist es so schlimm wie das? Und das hilft manchmal. Aber auch wenn ich die Erfahrung gemacht habe, wo meine Zuhörerinnen schon fast aus den Ohren lampen, meine NATO-Erfahrung, gleich wenn der Alltag da ist, der ist so lähmend.
Ja, und der Mensch ist einfach ein Gewohnheitstierli. Ja,
und er vergisst also, halt auch wieder.
Ja, und wenn der Alltag jede Woche, Montag bis Freitag so läuft und am Samstag, Sonntag das läuft, man ist so schnell wieder in diesen Routinen drin. Das braucht extrem viel Aufwand, sich dem gegenüberzustellen.
Aber ich frage mich immer wieder, warum tun wir uns das denn so an? Ja. Es ist ja dann gleich. Eben ein Geschenk da zu sein. Irgendwo durch ist unser Hirn. Was ich mir auch oft überlegt habe, meine Handyfähigkeit zu studieren. Mhm. Aber zu viel studieren ist nicht gut. Nein, weil dann werden die Schlösser immer farbiger und düsterer. Ich habe manchmal wirklich das Gefühl, weniger studieren und einfach machen und nachher drüber studieren ist besser, als wenn man studiert und nachher macht. Aber ich bin da immer noch nicht ganz schlüssig geworden drüber. Was ist dein Aspekt im Thema machen? Weil ich nehme dich ja sehr wahr, dass du eine sehr unternehmenslustige und auch Komfortzone technisch immer ausdehnst. Wie hast du deine Tools, dass du die immer wieder so anbügst?
Ich weiss einfach für mich, ich bin glaube einfach nicht der Typ.
Aber das ist schon mal eine gute Voraussetzung.
Wo daheim sitzt und sich die 97. Version überlegt.
Okay, das hilft.
Ich glaube, ich bin als Mensch jemand, wo mir verleidet monatelang irgendwelche Konzepte schreiben und Szenarien im Kopf ausdenken, wie Sachen könnten sein und finde mir so, jetzt könnten wir einfach mal anfangen und dann können wir ja immer noch schauen, wie es rauskommt. Also so, dass mit einem noch halbfertigen Prototyp mal Sachen ausprobieren, finde ich irgendwie viel zielführender, als mir jegliche Möglichkeiten auszudenken, wie denn das am Schluss könnte sein. Und am Schluss ist es dann gleich noch ein anderer als das, was ich mir ausgedacht habe. Das nicht, also, dann hätte mir auch den Aufwand können sparen, mir 96 Szenarien im Kopf auszudenken.
Ja, vor allem eben, die 98 ist wieder sowieso anders. Dann.
Genau, und ich habe wahnsinnig viel Zeit gebraucht, bis ich die 97 Szenarien ausgedacht habe. Und es hat mich irgendwie nicht vorwärts gebracht, Sachen zu machen.
Ja, und auch da hilft es wieder, oder? Die wichtigste Ressource, die wir haben, ist ja Zeit. Und wenn man sich dann ewig lang überlegt, Zeit wird uns nicht zurückgeschenkt. Genau. Die ist einfach, oder? Aber Thema Prototyp und einfach losschießen, das ist natürlich super, um in mein neues Themengebiet hineinzugehen. Hast du denn so auch den Podcast gestartet?
Ja, natürlich. bevor ich etwas starte, passiert ja schon ein bisschen Denkarbeit. Aber
ja, das nehme ich schon wahr.
Aber irgendwann bin ich auch an einem Punkt gekommen, wo ich glaube, jetzt, jetzt muss ich mir das nicht nur länger überlegen, jetzt muss ich es, glaube ich, einfach machen. Und jetzt mache ich mal eine Folge und dann schaue ich mal, wie die ist. Und dann mache ich eine zweite und dann schaue ich mal, wie die ist. Ich habe mir auch kein Ziel gesetzt, weißt du, im Sinn von, ich mache jetzt 12 Folgen bis dann. Weil das mein Projekt ist, das ich mir überlegt habe und ich Freude daran habe und ich es mache, weil ich es interessant finde, kann ich ja auch selber steuern, wenn, wie viel, was und so.
In welchem Rhythmus.
Genau. Und einen Rhythmus habe ich zum Beispiel noch keinen gefunden. Also das ist im Moment so ein bisschen, wenn es gerade passt und wenn ich gerade Zeit habe und wenn es dann wieder mal so weit ist und dann hängt es noch davon ab, wenn das der Manu, wo die Sachen schneidet, Zeit hat und dann wird es mal schneller und mal geht es länger. Das ist, aber ich finde das im Moment auch nicht tragisch. Vielleicht finde ich es dann tragisch, wenn wir 35 Folgen gemacht haben und irgendwie eine Regelmäßigkeit haben oder so. Aber im Moment finde ich es überhaupt nicht wichtig.
Was war der Impuls, die so zu machen, wie du machst und mit dieser Ausgangslage? Kannst du gerne noch ein bisschen ausholen und ein bisschen Werbung machen?
Also mein Podcast heisst «Und beruflich» und dreht sich darum, dass ich mit Leuten darüber rede, was sie beruflich machen.
Warum und vor allem, Ansatz?
Genau, vor allem nicht nur so das Thema, was genau sie beruflich machen. Also ich will keine Porträts machen vom, keine Ahnung, da ist eine Schreinerin und da ist ein Gärtner und da ist eine Juristin und da ist ein Pflegefachmann oder so. Das finde ich, für das gibt es. Also das kann man lesen, das kann man schauen, da gibt es Videoeinblick, da gibt es alles Mögliche. Was mich interessiert ist, warum der Jan eigentlich genau das macht, was er macht und was ihn motiviert dazu und wie er dazu gekommen ist und was seine Überlegungen dahinter gewesen sind. Ich finde das mega spannend, mit unterschiedlichsten Leuten darüber zu reden, was ihre Vorstellungen sind, was ihre Irrwege sind, wo sie hingegangen sind, wo sie vielleicht dann doch noch eins etwas anderes überlegt haben, was ihre Motivation ist für gewisse Sachen. Und ich habe gedacht, ich mache jetzt einen Podcast, weil ich das spannend finde und dass meine Legitimation ist, mit Leuten so Interviews zu führen. In der Hoffnung, dass es Leute gibt, die das hören und auch interessant finden.
Ich habe es eben noch perfid, also ich habe es super gefunden.
Weil, aber perfid.
Warte, weil die Frage, was machst du beruflich oder beruflich, wird natürlich nicht so gestellt, wie sie du stellst, sondern das ist so ein Smalltalk,
ja.
Um abzuchecken, ist es das überhaupt beruflich und ein bisschen sich abzugrenzen und auch ein bisschen eben eine Schublade über eine Person zu stülpen. Und du machst es mit dieser Hundskommune-Frage, aber gar natürlich viel tiefer, weil wenn ich die Frage bekomme, was machst du beruflich, und ich dann eben erzähle, dass ich eben da mein YouTube-Gedöns mache, habe ich früher immer gehört, kann man von dem leben? So. Und ich finde das auch noch lustig, warum man denn das fragt und nachher gerade die Meinung, die man über das hat, drüber drückt. Mhm. Warum macht man das?
Weiß ich nicht. Ich glaube, Erwerbsarbeit hat einfach in unserer Gesellschaft einen recht hohen Stellenwert. Und es ist einer von den definierenden Faktoren.
Ja, sich auch gesellschaftlich irgendwie Relevanz erschaffen. Was ich noch lustig finde, ich habe mich ja nicht gross verändert, seit ich das mache, was ich mache. Ich mache es ja immer noch. Aber seit ich den Stempel als Moderator habe und ich habe das nicht als Ausbildung gemacht habe, habe ich einfach eine Relevanz, weil ich das viel weniger gefragt und auch viel weniger wenig gefragt wird. Ich formuliere es natürlich anders. Jetzt sage ich, ich bin YouTuber und Moderator. Wird auch die Frage nicht mehr gestellt, ob ich von dem leben kann. Also das ist auch noch ein Kniff, was ich spannend finde. Wenn es dann relevant wird, dann ist es dann nicht mehr interessant, auch das zu fragen.
Ja, und ich glaube auch, also in dem spezifischen Fall, ich glaube einfach, unter YouTuber können sich die Leute nichts vorstellen. Und unter Moderator kann man sich minimal etwas vorstellen.
Jeder ist schon irgendwie ein Bild, wenn man beim Überthema bleiben will, Schublade. Ich meine, glaube ich, die Folge auf YouTube als Titelschublade. Das finde ich irgendwie noch lustig. Ja, aber das ist schon spannend, was dann passiert und was dann auch passiert für Relevanz, wenn du aber für die Gesellschaft relevant bist. Mhm. Und das ist auch noch spannend, wenn du eben vorher nicht gewesen bist und nachher bist und dich dann auch musst fragen, willst du denn das jetzt überall? Das sind so die spannenden Fragen, eher, wo man sich so stellt, wenn man merkt, dass eben Bilder irgendwo produziert werden, wo man selber gar nicht mehr so selber die Relevanz darüber hat.
Oder Kontrolle nicht mehr so selber
oder darüber Kontrolle hat. Ja. Wir reden jetzt schon 40 Minuten.
Das ist wahnsinnig. Ja. Ich habe das Gefühl, wir haben erst 10
Minuten geredet. Das ist so. Und wir haben ja schon einen Podcast gemacht und du hast mir schon sehr viele Fragen gestellt. Aber gibt es noch die eine oder andere Frage, die du mir jetzt stellen willst? Das wäre jetzt noch das Zeitgefäß, wo ich den GästInnen würde zur Verfügung stellen, ob sie noch ein, zwei Fragen an mich haben.
Ich muss jetzt erst ein bisschen nachdenken.
Ja, mach nichts. Manchmal braucht man auch eine Denkpause. Mhm. ZuschauerInnen oder ZuhörerInnen.
Ja, mich würde wundern, was es mit dir macht, wie sich es für dich anfühlt, nachdem du, so wie ich es verstanden habe, glaube ich schon auch lange darauf hingeschafft hast, so wahrgenommen zu werden. Als jemand, der eben Moderationen macht und ähnliche Sachen. Und jetzt ist es plötzlich so weit. Deckt sich deine Vorstellung von dem, was passieren wird, mit dem, was jetzt ist?
Nein.
Und wie ist sie anders?
Es ist eben noch spannend. Irgendwo durch. Vor allem jetzt in meinem Fall, wo ja auch noch ein Repräsentant ist von einer sogenannten Randgruppe oder Randgruppenschublade, merkt man dann einfach auch wieder, wie die Erwartungshaltung. Also erstens mal wirst du relevant, das finde ich irgendwo nur interessant, aber auch die Erwartungshaltung an deine öffentliche Rolle, die aber nichts mit dem Jan, der jetzt vis-à-vis von dir sitzt, hat, die auch noch müssen dürfen zu erfüllen, ist nicht das, was ich eigentlich erwartet habe.
Also hast du das wie nicht auf dem Schirm gehabt oder einfach ja, unterschätzt? Ja,
dass die Erwartungshaltung zu allem Pieps etwas müssen dürfen. Manchmal ist es auch ein Dürfen zu sagen, aber auch, dass mein Wort auch für gewisse Relevanz hat, wo ich eigentlich mich gleich immer noch in dem Alten innen sehe, dass ich gar nicht so relevant bin und gleich die Erwartungshaltung muss oder darf erfüllen. Das ist schon auch eine Schuhnummer, wo ich noch reinwachsen muss, wo ich immer noch ein bisschen am Abstecken bin. Ja, muss ich dann auch das erfüllen, nur weil ich jetzt im Fernsehen eine Sichtbarkeit generiert habe. Und gleich finde ich es auch wieder eine Ehre und finde ich auch schön, weil ich auch merke, die Relevanz allgemein auf einen Dialog ist natürlich grösser. Also es ist so eine ambivalentes Verhalten. Wo ich auch wieder gemerkt habe, um auch wieder das Oberthema von dem Gespräch wieder zu sehen, wie ich auch über mich selber, als öffentliche Person, eine Schublade gemacht habe und auch wieder gesehen, wie andere mich in eine öffentliche Schublade stecken, aber ich auch denen gar nicht böse sein kann, weil ich auch über die öffentlichen Personen, die mir begegnen, auch Schubladen, auch wenn ich immer wieder gegen Schubladen denke, kämpfe, bin ich ja gleich auch ein Mensch und habe auch wieder die Schublade. Also, es ist extrem spannend. Und auch zu sehen, dass man bei gewissen Menschen oder Personen auch die Schublade, auch wenn man sie vom Gegenteil überzeugen will, nicht wegbringt, weil das ist so tief drin, sowohl positiv wie auch negativ, dass man einfach auch mit den verschiedenen Schubladen lernen muss, leben, auch wenn es einem selber nicht betrifft. Mhm. Und ich habe mir auch eine Schublade für mich selber zugezimmert, dass es alles, was da in meinem Zuhause und in meinem Quartier, bin ich keine öffentliche Person. Also meine Nachbarn sind manchmal ein bisschen arm, wenn ich nicht reden will. Verziehe ich mich einfach, weil ich sage, wenn ich im Zug bin, bin ich schon wieder eine öffentliche Person. Und da kann es wirklich davon sein, dass mich wirklich x Leute im Zug ansprechen. Und das gehört dann auch wieder zum Job. Mhm. Aber da innen habe ich meine Schublade. Und wenn ich die nicht auftue, lade ich die zu. Und dann bin ich halt auch sehr egoistisch. Aber seit ich mir das auch zugestehe, die dürfen zu haben, dann lebe ich besser. Wenn ich da auch mit Nachbarn innen würde so reden wie mit anderen, käme ich zu nichts. Und das ist schon auch ein extrem spannender Prozess, aber glaube ich nie zu Ende ist. Ja. Weil man immer wieder auf andere Leute trifft, oder?
Ja. Hast du dir im Vorfeld oder so auf dem Weg dazu wie überlegt, was für ein Bild du gegen aussen willst abgeben?
Ich fange es jetzt immer mehr aber überlegen, was ich sage. Früher habe ich schon, glaube ich, noch eine Ungekümmertheit an den Tag gelegt, wo ich mir jetzt manchmal überlege, wenn ich das so formuliere, könnte es so und so verstanden werden. Also ich bin auch nicht mehr so rough, wie ich früher nicht war, ausser auf meinem Kanal. Weil dort, sage ich immer noch, die Gespräche mache ich in erster Linie für mich. Und wenn es da jemandem nicht passt, kann er wegschalten. Aber seitdem geht es auch um den Kanal und mir besser wieder, wenn ich sogar an meiner Arbeit mich an gesellschaftlichen Normen antaste, habe ich früher probiert, ist hinten rausgegangen. Aber wenn ich natürlich rausgehe oder auch für Interviews, dann weiss ich, dass ich nicht nur für mich antworte, sondern dass ich auch vielleicht für eine Minderheit oder für eine Randgruppe mich äussere. Und darum hört man wahrscheinlich nicht mehr nur eigene Meinungen in Interviews, weil ja dann die Gesellschaft, wenn sie die Interviews lesen, jetzt mich als Menschen mit Behinderung sind und nicht dem Jan, der eine Behinderung hat, sondern ich bin jetzt
für, so als Vertreter ich bin von der jetzt ganzen für Gruppe.
Die, oder? Ja. Ja. Und dann hat sich das ein bisschen an mir angepasst. Ja, nein, es ist spannend, aber wir merken auch wieder, wie eine eigene Facette dazukommt, was auch spannend ist. Mal eher, also wir könnten glaube noch ewig lang reden, aber ich glaube, wir haben so tiefe Themen angeschnitten, dass glaube 50 Minuten glaube völlig ausreichend ist. Aber ich schätze den Austausch mit dir immer sehr und ich weiß auch, dass es nachher noch ein bisschen weitergeht, aber nicht mehr für die Zuhörerinnen. Aber danke vielmals.
Ja, danke dir vielmals.